Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ist der Raum, in dem ich meine Promotionswürde überreicht bekommen habe. Ich freue mich sehr, hier diesen Vortrag halten zu können. Es ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Seitdem habe ich ein paar Sachen gemacht, nämlich Schlafforschung. Ich glaube, dass es das interessanteste Forschungsthema der Welt ist. Stimmt nicht jeder zu, aber dass es ein interessantes ist, kann ich Ihnen hoffentlich heute nahebringen. Okay, bist du wirklich müde oder glaubst du es nur? Ist das der Laserpointer?
Ja.
Das hier, okay. Sehr gut. Okay. Wer kennt dieses Märchen? Wer weiß, welches das ist? Ruhig einfach reinrufen. Dornröschen, genau, natürlich. Eins von diesen klassischen Märchen mit einer Prinzessin, mit einer Hexe. Was passiert ist, dass Dornröschen geboren wird, dann gibt es eine große Party. Alle Feen des Landes werden eingeladen, bis auf eine. Es gibt nämlich 13 Feen, aber nur 12 Teller im Königreich oder im Schloss. Deswegen wird die 13. nicht eingeladen. Die ist dann so sauer, dass sie Dornröschen verflucht, sodass sie sich irgendwann an einer Spindel stechen und sterben soll. Zum Glück gibt es noch die 12. Fee, die den Fluch abmildern kann, sodass Dornröschen nur 100 Jahre schlafen muss. Und ich bin großer Fan von solchen Märchen. Da gibt es immer schöne, eindrucksvolle Bilder, Situationen, die wir alle ein Leben lang mit uns rumtragen, Szenen, die wir mit uns rumtragen. Und für mich ist eine davon die Szene, wo Dornröschen sich an der Spindel sticht. Das ganze Königreich schläft ein, König und Königin und die Pferde schlafen im Stall, die Hunde schlafen im Hof, die Tauben schlafen auf dem Dach und die Fliegen schlafen an der Wand. Und dann ist alles still und man wartet, wie es weitergeht. Aber ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich stimmt mit den Fliegen, die an der Wand schlafen. Wer von Ihnen hat schon einmal eine schlafende Fliege gesehen? Da können Sie ein Handzeichen geben. Das ist eine schwierige Frage, oder? Jeder hat schon mal eine Fliege gesehen, die gerade an der Wand saß, aber hat die geschlafen oder nicht? Wie findet man sowas überhaupt raus? Vielleicht hat sie nur gerade Lust, an der Wand zu sitzen. Heißt ja nicht, dass sie schläft. Wir sind ja hier, um was zu lernen. Die Antwort ist, ja, Fliegen schlafen. Wie haben wir das rausgefunden? Ich sage wir Schlafforscher, ich selbst habe das nicht gemacht, aber unser Feld hat rausgefunden, dass Fliegen wirklich schlafen. Und zwar, weil ihr an der Wand Sitzverhalten bestimmte Kriterien erfüllt. Zum einen haben sie manchmal, wenn sie an der Wand sitzen, eine erhöhte Reaktionsschwelle. Das bedeutet, wenn ich sie verscheuchen will, muss ich mehr aufbieten als sonst, bis sie wirklich wegfliegt. Das zweite ist, sie macht es jeden Tag, die Fliege. Und zu bestimmten Tageszeiten. So wie Menschen schlafen Fliegen lieber nachts als tagsüber. Und das Dritte ist das Wichtigste. Wenn ich eine Fliege habe, die an der Wand sitzt und jedes Mal, wenn sie sich da hinsetzt, stupse ich sie an, sodass sie wieder weiter krabbelt oder wegfliegt. Und ich mache das die ganze Nacht. Und dann lasse ich sie in Ruhe. Dann sitzt sie in der nächsten Nacht besonders viel an der Wand. Sie holt das die verlorene an der Wandsitzzeit nach. Das nennt man Homöostase, das ist bei Fliegen genauso wie bei uns. Wenn wir nicht richtig schlafen können eine Nacht, weil wir zum Beispiel fleißig studieren oder arbeiten, haben wir die nächste Nacht das Bedürfnis, diesen Schlaf nachzuholen. Das machen wir auch, wir schlafen tiefer und ein bisschen länger, als wir sonst machen würden. Das heißt, wir brauchen ein bestimmtes Pensum jeden Tag. Wenn wir das nicht haben, können wir das zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Maß nachholen. Fliegen machen das. Und noch erstaunlicher, alle möglichen Tiere, die untersucht wurden, machen das. Und noch erstaunlicher als die Fliege ist die Mangrovenqualle. Für jemanden, der keinen Bio-Leistungskurs hatte, im Gegensatz zu Fliegen, die haben nämlich ein echtes Gehirn, ein Fliegengehirn. Quallen haben kein Gehirn, die haben nur so ein Nervennetz. Trotzdem brauchen die echten Schlaf. Und wenn man die am Schlaf hindert, holen die ihren Schlaf später nach, bei nächster Gelegenheit. Also es gibt zwei Aspekte der Schlafregulation, die tageszeitabhängige und die andere, die homöostatische, die davon abhängt, wie lange ich schon geschlafen habe und wie lange ich wach war. Und das ist ein sehr wichtiges Konzept in der Schlafforschung. Und wenn Sie sich vorgenommen haben, heute nur bei einer Folie aufzupassen, lassen Sie es diese sein, das ist die wichtigste. Also da oben sehen wir die zirkadiane Regulation, also die tageszeitabhängige Regulation. Bei uns Menschen ist das so, dass wir über den Tag wach sind und nachts müde werden. Es gibt einen Teil, ein System in unserem Gehirn, das uns tagsüber immer immer mehr Schub gibt, um uns wach zu halten. Das hört dann gegen Abend auf und lässt nach, sodass unser Wachzustand abfällt. Und zusätzlich dazu gibt es diese schlafzeitabhängige Regulation. Morgens, wenn wir aufstehen, fängt es an, dass unser Schlafdruck sich ansammelt, wird immer höher und erst, wenn wir schlafen, wird er wieder abgebaut. Und beides zusammen, die Interaktion dieser beiden Systeme, kommt dann bei uns an als die gefühlte Müdigkeit oder das Bedürfnis zu schlafen. Morgens fängt schon der Schlafdruck an, sich anzusammeln, aber gleichzeitig hält unser zirkadianes System uns wach. Irgendwann hört das aber auf, uns wach zu halten. Schlafdruck steigt weiter an und diese Distanz zwischen diesen beiden Kurven, das ist unsere wahrgenommene Müdigkeit. Je mehr Schlafdruck ich habe und gleichzeitig weniger wachmachende Impulse von meinem zirkadianen System, desto müder werde ich dann, sodass ich dann nachts besonders gut schlafen kann, weil das zirkadiane System mich nicht mehr wach hält, der Schlafdruck hoch ist und ich kann meinen Schlafdruck abbauen. Dass diese beiden Systeme wirklich zwei verschiedene sind, können wir alle feststellen, wenn wir zum Beispiel über die Zeitzone hinweg in Urlaub fliegen. Dann haben wir einen Jetlag und dann merken wir, obwohl ich eigentlich gut geschlafen habe, bin ich jetzt trotzdem müde und das passt nicht zur Tageszeit vor Ort, weil mein Deutschland-Rhythmus noch weiterläuft und ich brauche ein paar Tage, um mich da zu gewöhnen und den an mein Urlaubsziel anzupassen. Ich merke es auch, wenn ich zum Beispiel die ganze Nacht durchmache, weil ich entweder feiere oder studiere, dann kann man sehr schön merken, dass es eine bestimmte Zeit am frühen Morgen ungefähr um 4 Uhr gibt, wo es besonders schwierig ist, wach zu bleiben. Wenn ich darüber hinaus bin, wird es wieder leichter, obwohl ich gar nicht geschlafen habe in der Zwischenzeit. Und das liegt daran, dass das zirkadiane System wieder anfängt, weil es jetzt langsam wieder in Schwung kommt, bald bricht der Tag an und macht mich wieder wach. Was dann mit unserem wenn ich das mache und dann am nächsten Tag wieder arbeiten will, merke ich natürlich, ich bin nicht so wach, wie wenn ich geschlafen hätte. Was also passiert ist, dass unser Schlafdruck hier oben weiter ansteigt und dann das nächste Mal, wenn ich schlafe, wird er abgebaut und ich hole den Schlaf nach, den mir hier gefehlt hat. Und das wäre diese Situation. Es ist zwar einfacher, wach zu bleiben, als es noch hier war, aber immer noch schwieriger, als wenn ich ausgeschlafen hätte. Also zwei Prozesse, die Schlaf regulieren, zirkadian und homöostatisch. Ich will jetzt einen nach dem anderen ein bisschen im Detail vorstellen. Das ist der zirkadiane Prozess, also der tageszeitabhängige Prozess. Da haben Sie bestimmt schon von gehört, dass es die Lerchen und die Eulen gibt. Wenn sich jemand schon immer mal gefragt hat, wie eigentlich der frühe Vogel aussieht, der den Wurm fängt, das ist dieser hier, das ist die Lerche. Lerche, also wir nennen Menschen, die gerne früh aufstehen, Lerchen, weil die Lerche ein Vogel ist, der sehr früh am Tag aktiv ist, im Gegensatz zur Eule, die ist lieber nachts aktiv. Und wir finden das bei Menschen, dass manche eher lieber früh aufstehen und früh ins Bett gehen, andere spät aufstehen und spät ins Bett gehen. Frühaufsteher und Spätaufsteher wird oft verwechselt mit Kurzschläfer und Langschläfer. Das ist nicht das Gleiche. Wir haben gerade gelernt, es gibt die zirkadiane Regulation und die homöostatische Regulation. Hier geht es nur um den Schlafenszeitpunkt. Es gibt Frühaufsteher, die gerne sehr lang schlafen, und Spätaufsteher und Späteinschläfer, die gerne sehr kurz schlafen. Das ist nicht zwingend das Gleiche. Was wir finden, wenn wir zum Beispiel Menschen von dem normalen Tagesrhythmus, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, trennen und beispielsweise in einen Bunker stecken, sieht man, dass sie von sich aus mit dem zirkadianen Rhythmus weitermachen. Der hat aber nicht genau 24 Stunden, sondern der ist normalerweise ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Und wir wissen, dass Lerchen Menschen sind, die in so einer Bunkersituation einen inneren Rhythmus hätten, der ein bisschen kürzer wäre als 24 Stunden. Und bei den Eulen ist er ein bisschen länger als 24 Stunden. Und das erklärt auch, warum wir Lerchen oder Eulen sind. Wenn wir einen kürzeren inneren Rhythmus haben, müssen wir jeden Tag unseren inneren Rhythmus ein bisschen nachstellen, um ihn wieder an die 24 Stunden anzupassen, sodass wir uns zwar mit den 24 Stunden synchronisieren können, aber uns früher an einem früheren Zeitpunkt einloggen. Das ist der Grund, warum innerer Rhythmus und Frühaufstehen zusammenhängt. Also wir haben zwar einen 24-Stunden-Rhythmus, diese beiden haben einen 24-Stunden-Rhythmus, aber die synchronisieren sich ein bisschen früher am Tag und die ein bisschen später. Da gibt es auch extreme Varianten von. Wenn man eine sehr extreme Lerche ist, sodass man Probleme hat, mit einem normalen Alltag klarzukommen, nennt sich das Advanced Sleep Phase Syndrome. Das sind Leute, die morgens um 3 aufwachen und nicht mehr schlafen können und warten, bis sie endlich zur Arbeit gehen können. Der andere Fall ist Delayed Sleep Phase Disorder. Das sind Eulen, die so spät dran sind, dass sie auch wieder Probleme haben mit normalem Alltag. Und das kann auch so weit kommen, dass man einen so langen inneren Rhythmus hat, dass man es gar nicht mehr schafft, sich mit den 24 Stunden zu synchronisieren und einen Rhythmus hat, der unabhängig von der normalen Tageszeit läuft. Das sind die Non-24-Hours-Sleep-Wake-Disorder-Patienten. Ich habe davon geredet, dass man seine innere Uhr jeden Tag nachstellt und mit dem 24-Stunden-Rhythmus synchronisiert. Wie kann man das machen? Der stärkste Faktor, der uns synchronisiert, ist das Tageslicht. Tageslicht deswegen, weil es viel heller ist als das Raumlicht, auch wenn es das nicht immer so vorkommt. Selbst wenn es draußen stark bewölkt ist, ist es immer noch heller, als es normalerweise drin ist. Und wenn es draußen nicht stark bewölkt ist, ist es draußen viel heller, als es drin ist. Also der beste Ratschlag, sich selbst zu synchronisieren, seine innere Uhr schön im Takt zu halten, ist, sich regelmäßig dem Tageslicht auszusetzen. Wenn man ein Spätaufsteher ist, so wie ich, ist es ratsam, möglichst früh, möglichst schnell rauszugehen, zum Beispiel vorm Frühstück noch joggen, kriege ich jetzt nicht hin, aber das wäre zum Beispiel ziemlich gut. Und wenn man eher ein Frühaufsteher ist, dem das zu früh wird, dann sollte man sich eher abends dem hellen Licht aussetzen. Generell ist Tageslicht, hilft einem zu synchronisieren. Es gibt andere Faktoren, wie wann man seine Mahlzeiten zu sich nimmt, wann man zum Beispiel Sport treibt, die haben aber nicht so einen starken Einfluss wie das Tageslicht. Noch ein Punkt zum Chronotyp, der sehr interessant ist. Das hier ist eine aktuelle Studie, die von Leuten, das hier ist nur, welche Altersgruppen die gesampelt haben, also von Teenagern bis zu hohes Rentenalter, und haben geguckt, am Wochenende, wann ist die Mitte der selbstgewählten Schlafenszeit. Als Zeitpunkt haben die eher einen frühen Rhythmus oder eher einen späten Rhythmus. Und wir sehen, dass Kinder einen relativ frühen Rhythmus haben, ältere Teenager haben einen sehr, sehr späten Rhythmus und ab Mitte 20 wird der Rhythmus wieder früher. Und ab Anfang 30 hat er dann so den Erwachsenen Frühaufsteher-Rhythmus und der wird dann im Laufe des Lebens noch ein bisschen früher. Aber der stärkste Unterschied ist halt hier bei den Teenagern. Das heißt, Teenager gehen gerne spät ins Bett. Das ist, wenn man das sagt, sagen die Leute immer, ja, ach, diese Wissenschaftler finden immer Sachen, die jeder schon wusste. Die Frage bei so einem Ergebnis ist natürlich, gehen die spät ins Bett, weil die den ganzen Abend Facebook machen und morgens zu faul sind, aufzustehen? Oder hat das irgendeinen biologischen Grund? Das können wir beantworten. Da gibt es mehrere tolle Studien zu und eine der schönsten ist diese hier. Man kann Hautzellen von Patienten nehmen und die in so eine Petrischale stecken und da weiterleben lassen. Das ist eine Zellkultur. Man hat also eine Zellkultur von menschlichen Hautzellen und mit gentechnischen Tricks kann man visualisieren, welche Gene in diesen Zellen wann abgelesen werden. Und dann sieht man, dass die weiter mit so einem Tagesrhythmus machen. Also nur unsere Hautzellen alleine haben schon so einen zirkadianen Rhythmus. Und diese Arbeitsgruppe hat das mit Hautzellen von jungen Menschen und von alten Menschen gemacht und herausgefunden, der Rhythmus von diesen Hautzellen ist genau gleich, egal ob der von einem alten Menschen oder von einem jungen Menschen kommt. Allerdings, wenn ich so eine Zelle, menschliche Zelle in Zellkultur überleben lassen will, brauche ich Serum. Serum ist die Flüssigkeit unseres Blutes. Wenn wir die Blutzellen daraus filtern, was übrig bleibt, ist das Serum. Da sind alle möglichen Faktoren und Vitamine und Nährstoffe drin. Und das gibt man auf so eine Zellkultur, damit die Zellen überleben. Und dieses Serum kann ich jetzt entweder von jungen Menschen oder von alten Menschen holen. Wenn ich es von jungen Menschen nehme, oder von alten, ich habe es nochmal spannender gemacht, wenn ich es von jungen Menschen nehme, verlangsamt sich der Rhythmus in der Zellkultur. Wenn ich das Serum von alten Menschen nehme, beschleunigt sich der Rhythmus der Zellkultur. Das heißt, in unserem Blutkreislauf gibt es Faktoren, die biologisch unsere Uhr beeinflussen, ob wir eher früh aufstehen oder spät aufstehen. Falls sich jetzt jemand fragt, wie hängt denn das mit den Lerchen und den Eulen zusammen? Lerchen und Eulen haben beide diesen Verlauf, aber die einen eher weiter hier oben und die anderen eher weiter hier unten. Aber für uns alle gilt, dass wir in der Jugend später aufstehen als später, wenn wir älter werden. Dass das hier biologisch ist, ist sehr wichtig, wenn ich unsere Jugendlichen in Schutz nehmen will, dass nicht alle sagen, verdammt nochmal, sei nicht so faul und steh endlich morgens auf. Wir sollten respektieren, dass es für Jugendliche wirklich schwieriger ist, früh aufzustehen als für Erwachsene und für Kinder. Und das ist der Grund, warum viele Schlafforscher oder Rhythmusforscher fordern, dass die Schulen später anfangen sollten. Das haben Sie vielleicht mal in der Zeitung gelesen, das kommt immer mal wieder auf, dass 8 Uhr eigentlich zu früh ist. In der ersten Stunde sitzen unsere Teenager im Matheunterricht und haben das Gehirn eigentlich noch auf Schlafenszeit. Und wenn wir um 9 Uhr anfangen würden, wäre das besser. In dem Kontext ist es auch sehr wichtig, das haben Sie vielleicht mitgekriegt, es gab gerade eine Umfrage, ob wir die Sommerzeitumstellung abschaffen sollten in der EU. Und anscheinend sind sehr viele dafür. Ich als Schlafforscher bin auch dafür, diese Umstellung abzuschalten. Was ich aber für sehr schlecht finde, ist die Idee, immer bei der Sommerzeit zu bleiben, weil das hier noch eine Stunde schlimmer macht für unsere Jugendlichen. Letzte Folie zum zirkadianen Rhythmus. Der letzte Nobelpreis für Medizin ist an die Aufschlüsselung des zirkadianen Rhythmus gegangen. Den haben wir heute ziemlich gut verstanden, wie diese innere Uhr molekular funktioniert. Diese drei Herren waren da die wichtigsten Personen. Und die einfachste Darstellung von so einem auf molekularer Ebene von unserer inneren Uhr ist so, dass wir Uhrengene haben, Gene, die dafür da sind, Uhr zu sein. Und was ein Gen macht, ist, dass es abgelesen wird und dann ein Protein erzeugt wird nach Vorbild dieses Gens. Das ist dann das Urprotein. Und je länger das abgelesen wird, desto mehr Urprotein sammelt sich dann an in der Zelle. Und so ein Protein hat normalerweise eine Funktion. Und die Funktion des Urproteins ist, dass es zurückgeht in den Zellkern zur DNA und da verhindert, dass das Urgen weiter abgelesen wird. Dann wird das Urgen nicht mehr abgelesen, es kommt kein neues Urprotein dazu und wenn Proteine in der Zelle rumhängen, werden sie von verschiedenen Prozessen abgebaut und es wird wieder ganz wenig Urprotein. Dann hört diese Hemmung auf, das wird wieder abgelesen, es geht wieder von vorne los. Man hat einen Kreislauf und der dauert genau 24 Stunden. Das ist unsere innere Uhr. Das haben wir in allen unseren Zellen, deswegen kann man das auch in den Hautzellen sehen. Aber es gibt eine Region im Gehirn, die den Takt angibt und da sind die gleichen Prozesse und die synchronisiert den Rest des Körpers. Das ist ein ganz toller Grundlagenforschungsdurchbruch gewesen und jetzt fängt es langsam an, dass es in einen Bereich geht, wo es medizinisch relevant wird. Zum Beispiel haben wir vor kurzem, ich sage schon wieder wir, ich war daran nicht beteiligt, Forscher haben vor kurzem herausgefunden, diese extremen Lärchen, dieses Advanced Sleep Phase Syndrome, eine Ursache dafür ist eine Mutation, die dazu führt, dass dieses Urprotein schneller abgebaut wird. Deswegen ist dieser Zyklus schneller. Das heißt, wir wissen jetzt, was ein Medikament machen müsste, um etwas dagegen zu machen. Wir haben noch keins, aber wir verstehen jetzt, wo wir ansetzen müssten. Und letztes Jahr erst ist eine ähnliche Mutation, die diese extremen Eulen verursacht, entdeckt wurden, die an dieser Stelle hier eine Veränderung verursacht, sodass der Rhythmus langsamer funktioniert. Also zirkadiane Regulation haben wir sehr gut verstanden. Im Gegensatz, die Fruchtfliege, die kennen wir aus der ersten Folie, die an der Wand schläft, der verdanken wir das. Diesen drei Männern und der Fruchtfliege, nämlich alle diese drei Wissenschaftler haben ihre wichtigsten Ergebnisse mit Hilfe der Fruchtfliege entdeckt. Also, ein bisschen Dankbarkeit, wenn sie das nächste Mal um den Apfel kreist. Was wir viel schlechter verstanden haben, ist die Schlafhomöostase. Also nicht die Zeit, wann wir schlafen, sondern wie lange wir schlafen, wie es reguliert ist und warum wir überhaupt eine bestimmte Dauer schlafen müssen. Also, warum müssen wir schlafen? Gucken wir uns erstmal an, was passiert, wenn wir nicht schlafen. Der offizielle Weltrekord im Wachbleiben ist von Mr. Gardner, ich habe den Vornamen vergessen, das war ein Highschool, also Gymnasiast, der diesen Weltrekord fürs Guinness-Buch aufgestellt hat und er ist 11 Tage wach geblieben. Es gab später Leute, die diesen Rekord noch übertroffen haben, aber das Guinness-Buch hat gesagt, hört auf, uns diese Rekorde anzubieten, wir werden euch ignorieren, wir wollen nicht, dass sich jemand da umbringt, wenn er so einen Quatsch macht. Also 11 Tage ist der Rekord, der nicht mehr toppbar ist heute. der hat sich danach vollkommen erholt. Also es ist nicht so, als hätte er irgendwie bleibende Schäden davongetragen oder so. Wenn wir nicht schlafen, wird unsere Laune schlechter. Das kann man psychologisch sehr klar, sehr deutlich zeigen, dass das wirklich so ist. Unsere sozialen Fähigkeiten werden schlechter. Wir können andere schlechter verstehen, was sie wirklich gemeint haben, was ein Subtext war und so weiter. Wir werden geistig unflexibler. Und wenn wir uns das angucken und uns erinnern, dass bei Koalitionsverhandlungen normalerweise Politiker sich 3 Tage ohne Schlaf einschließen und wichtige Entscheidungen treffen, vielleicht geht es besser. Ich bin kein Politiker, ich möchte denen nicht reinreden, aber als Schlafforscher würde ich mir vorstellen, dass es besser wäre, wenn die sich ab und zu mal hinlegen würden. Unsere Auffassungsgabe wird schlechter, wenn wir nicht ausgeschlafen sind, und unsere Reaktionszeit wird schlechter. Und wir sind weniger attraktiv. Das habe ich Ihnen illustriert. Das ist was viele Leute nicht wissen. Das ist ein Foto von mir. Da war ich nicht ausgeschlafen, habe ich ein Foto von mir gemacht. Im Vergleich, ein Foto, wenn ich ausgeschlafen bin, da sehe ich direkt 20 Jahre jünger davon aus. Das ist natürlich ein Witz. Hier bin ich wirklich 20 Jahre jünger. Aber diese Studie wurde wirklich gemacht. Also Probanden wurden einmal ausgeschlafen, unausgeschlafen fotografiert und nichts ahnenden anderen Probanden vorgesetzt, die einfach nur gesagt bekommen haben, hier hast du lauter Fotos. Mach mal ein Ranking oder vergib mal Punkte, wer wie attraktiv ist. Und dann kommt ganz eindeutig raus, wenn man ausgeschlafen ist, ist man attraktiver. Wenn man testen will, wie ausgeschlafen jemand ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine der wichtigsten, etabliertesten ist der Psychomotor Vigilance Task. Der geht so, dass man in unvorhersagbaren Abständen ein Signal zu sehen bekommt. In unserem Fall ist das ein Punkt. Und wenn man ihn sieht, muss man auf einen Knopf drücken. Ich habe jetzt nicht für jeden einen Knopf mitgebracht, aber wir können einfach, wenn wir den sehen, können wir einfach schnipsen. Also wir fangen jetzt den Psychomotor Vigilance Task an. Wer einen grünen Punkt sieht, der schnipst. Okay, geht los. Ist blau. Entschuldigung, geht weiter. Ich meinte blau. Das war keine Falle. Ich meinte blau. Und nochmal. Okay, also Sie alle haben den Test bestanden. Sie sind nicht übermüdet. Das ist wirklich schon der ganze Test. Der ist so einfach, dass man sich fragt, was kann man denn bitte damit rausfinden? Und das ist wirklich so, dass der sehr sensitiv ist für übermüdet sein, übernächtigt sein. Wenn ich nicht genug geschlafen habe, wird meine Reaktionszeit immer länger und ab einem bestimmten Level fängt es an, dass ich anfange, Punkte zu übersehen. Die Leute sitzen dann mit ihrem Knopf vor dem Bildschirm und gucken auf den Bildschirm und dann kommt der Punkt und der Punkt geht wieder weg und die haben nicht gedrückt und merken gar nicht, dass sie einen Punkt verpasst haben. Und das tritt erst ein, wenn man ziemlich übermüdet ist. Und das ist natürlich sehr relevant, wenn man zum Beispiel Auto fährt, übermüdet. Dann muss man immer darauf gefasst sein, dass man irgendwie reagieren muss. Und das ist der Hauptgrund, warum schlechter Schlaf oder wenig Schlafen so viel mit Verkehrsunfällen oder Industrieunfällen zu tun hat, weil genau diese Aufmerksamkeitsleistung so stark beeinträchtigt wird. Schlafmangel kriegt man nicht nur, wenn man die Nacht durchmacht, sondern auch, wenn man ein bisschen weniger schläft, als man eigentlich gerne würde. Und eine ganz wichtige Information dazu ist, dass ich das akkumulieren kann. Wenn ich normalerweise gerne 8 Stunden schlafe, heute aber nur 6 Stunden schlafe, habe ich 2 Stunden zu wenig geschlafen. Wenn ich die nächste Nacht nochmal 6 Stunden schlafe, habe ich wieder 2 Stunden zu wenig geschlafen. Und hier ist eine Arbeitsgruppe, Chef hier heißt Dave Dinges, der sehr ausführlich untersucht hat, wie diese Akkumulation von Schlafmangel so passiert. Und das ist eine der schönsten Studien aus dem Labor. Was die gemacht haben, ist, dass wir hier sozusagen die Positivkontrolle, die schwarzen Quadrate, sind Leute, die 3 Tage am Stück einfach wach geblieben sind. Diese Karos hier, die durften ihre 8 Stunden schlafen, die sie normalerweise auch schlafen. Dann gab es eine Gruppe, die nur 6 Stunden jede Nacht schlafen durfte und eine Gruppe, die nur 4 Stunden jede Nacht schlafen durfte. Und dann haben sie diesen Psychomotor Vigilance Test gemacht, um zu sehen, wie sehr übermüdet diese Probanden sind. Und sie haben gesehen, dass es bei denen, die zu wenig schlafen, fast einen linearen Anstieg gibt über die gesamten 14 Tage, die dieser Test gemacht wurde. Also jede Nacht, die sie schon wieder nur 6 Stunden geschlafen haben statt 8, wurde es noch schlechter. Und nächste Nacht noch schlechter als schon davor. Und das ging immer so weiter. Und zumindest nach 14 Tagen ist da kein Ende in Sicht. Also man weiß nicht, wie lange das noch schlechter wird, aber wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Wenn man andere Tests macht, die gemacht werden, um zu gucken, wie gut jemand schläft, zum Beispiel einen Fragebogen, wo drin vorkommt, wie müde fühlst du dich, hast du vielleicht Kopfschmerzen, fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren, dann merken, das ist natürlich, das sind alles subjektive Angaben, dann merken die Leute innerhalb der ersten 3 Tage, dass sie immer unausgeschlafener werden, aber ungefähr ab dem 4. Tag wird das nicht mehr schlimmer. Die sagen dann, ja, ich wäre schon gerne ausgeschlafen, aber jetzt kann ich damit umgehen und ich habe so mein Level gefunden. Und das ist die Studie, von der ich immer Leuten erzähle, die behaupten, sie hätten sich daran gewöhnt, wenig zu schlafen. Es gibt einen sehr großen Unterschied mit dem, wie es sich anfühlt, wie viel Schlafmangel man hat und wie viel Schlafmangel man wirklich hat. Also Schlafmangel akkumuliert und selbst wenn man das Gefühl hat, jetzt mittlerweile komme ich damit klar, ist das wahrscheinlich nicht so. Oh, das habe ich hier nochmal als Bullet Points. So, man denkt, man gewöhnt sich dran, Irrtum. So, es gibt handfeste gesundheitliche Risiken von Schlafmangel, von chronischem Schlafmangel. Und das Erste, was man immer sieht, sind Korrelationen. Man schaut sich eine große Menge Leute an und guckt, schlafen die eher viel, schlafen die eher wenig und haben die Risiken für irgendwelche Krankheiten. Und man sieht, dass zum Beispiel Diabetes ziemlich stark mit sehr schlechtem Schlaf korreliert. Korrelation ist jetzt noch nicht Kausation, also noch nicht Kausalität. Das bedeutet, nur weil es zusammenhängt, heißt nicht, dass das eine das andere verursacht. Jetzt müssen wir uns fragen, bevor wir Leuten sagen, du musst viel schlafen, um dein Diabetesrisiko zu senken, ist das wirklich so oder nicht? Man kann sich angucken, ob wir einen mechanistischen Zusammenhang finden. Und wir sehen, dass bei akutem Schlafmangel Insulinsensitivität und Glukosetoleranz sich verschlechtern. Also die Art, wie wir mit Zucker, den wir essen, in unserem Körper umgehen, die verschlechtert sich. Und weil wir Diabetesentstehung sehr gut verstanden haben, wissen wir, dass das kausal dazu führen kann, dass das Diabetesrisiko sich erhöht. Also die Verbindung zwischen schlechtem Schlaf und Diabetesrisiko ist, die Evidenz dafür ist sehr gut. Also das ist ein Grund dafür, warum man seinen Schlaf ernst nehmen sollte. Ein zweiter Grund ist, das Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten, wo es ganz ähnlichen Zusammenhang gibt. Also wir sehen die Korrelation. Wir wissen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ganz gut, was Risikofaktoren dafür sind und können akut bei Schlafmangel sehen, dass die sich verschlechtern, wenn Leute unausgeschlafen sind und sich sofort wieder verbessern, wenn sie ausgeschlafen sind. Und so kann chronischer Schlafmangel das Risiko für solche Erkrankungen erhöhen. Ein drittes Thema, was vor wenigen Jahren dazugekommen ist, ist Schlaf und Demenz. Hier ist die Evidenz nicht so gut wie bei den anderen beiden Themen. Das liegt zum einen daran, dass wir Demenzentstehung noch nicht so gut verstanden haben wie die anderen beiden Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetesentstehung. Und ich will Ihnen kurz erläutern, was wir dazu bis jetzt wissen. Wir sehen auch diese Korrelation. Wer sehr schlecht schläft, hat ein erhöhtes Risiko an Demenz zu erkranken, wie zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson. Wir wissen aber nicht, ob das eine das andere verursacht. Die längste Zeit dachte man, Schlafschwierigkeiten sind einfach ein Symptom, ein frühes Symptom dieser Erkrankung. Und heute gibt es viele Wissenschaftler, die es für möglich halten, dass Schlafschwierigkeiten auch das Risiko wirklich aktiv erhöhen. Und was dafür spricht, ist als wichtigste Studie eine, die 2009 veröffentlicht wurde, eine Maus, die ein Teil der Alzheimer-Krankheit nachbildet, nämlich sie kriegt auch diese Verklumpungen, Eiweißverklumpungen. Das Eiweiß heißt Beta-Amyloid und das bildet diese Plaques, diese Verklumpung. Also diesen Teil von Alzheimer kriegt die Maus auch und das kriegt sie mehr und schneller, wenn man sie nicht so gut schlafen lässt, wie sie gerne würde. Wenn man sie dazu bringt, mehr zu schlafen, als sie eigentlich würde, kriegt sie langsamer und weniger von diesen Plaques. Mittlerweile haben wir auch mindestens einen möglichen Mechanismus, wie das zusammenhängen könnte. Und zwar wissen wir, dass im Schlaf Abfallprodukte, die Zellen produzieren, ungefähr 4-mal schneller aus dem Gehirn heraustransportiert werden als im Wachzustand. Und das könnte ein Grund dafür sein, warum sich dann, wenn man nicht genug schläft, eher diese Ablagerungen bilden. Wozu ist Schlaf also gut? Also ich stelle es mir so vor, dass im Schlaf nicht Sachen repariert werden, sondern Instandhaltungsprozesse stattfinden. Wenn unser Gehirn eine Maschinerie mit lauter Zahnrädern ist, dann wird im Schlaf zwischen den Zahnrädern geputzt, es werden Schrauben nachgezogen, es wird geölt, damit wir am nächsten Tag wieder Vollgas geben können, ohne dass da jemals was kaputt geht. Das ist Schlaf. Damit wir genug Schlaf kriegen, haben wir das homöostatische Regulationssystem, das abschätzt, ob wir genug Schlaf haben oder nicht. Das sind jetzt wieder zwei unterschiedliche Sachen. Das ist die Funktion von Schlaf und das ist der Homöostat, also ein Messgerät, das misst, ob wir genug Schlaf kriegen. Wenn wir zum Beispiel an Dornröschen denken, die wir gerade hatten, die sehr viel schlafen will die ganze Zeit, und solche Patienten gibt es auch wirklich, das nennt sich Hypersomnie, die ganze Zeit müde sind und egal wie viel sie schlafen, sie fühlen sich nie ausgeschlafen. Liegt das Problem jetzt hier dass sich mehr Dreck ansammelt und sie mehr schlafen müssen? Oder liegt das Problem hier, dass die Einschätzung des Schlafbedarfs falsch ist, dass der Sand hier einen Fehler macht? Und das ist natürlich sehr wichtig dafür, wie wir diese Leute behandeln wollen. Wenn das Problem hier liegt und wir fangen an, hier drin rumzufuddeln, machen wir möglicherweise alles noch schlimmer. Das Problem ist, dass wir sehr schlecht verstanden haben, was diese Sanduhr wirklich ist, von wo nach wo der Sand wirklich rieselt. Also die Vorstellung ist, wenn wir wach sind, rieselt das von oben nach unten. Je mehr hier drin ist, desto müder werden wir. Wenn wir schlafen, dreht sich das um. Wenn das leer ist, sind wir wieder ausgeschlafen. Aber was ist das wirklich im Gehirn? Das wissen wir nicht. Das ist eine meiner Hauptforschungsfragen. Ich habe hier Don Röschen erwähnt. Ein anderes Beispiel, warum das relevant ist, ist, dass wir alle im Alter weniger schlafen. Liegt das daran, dass wir weniger Schlaf brauchen oder dass diese Sanduhr immer schlechter funktioniert und wir unseren Schlafbedarf immer schlechter einschätzen und eigentlich genauso viel bräuchten wie früher? Die Antwort kennen wir heute nicht, weil wir zu wenig wissen. Wir können es nicht testen. Ich habe dazu ein Experiment gemacht, wo ich in Anbetracht der Zeit nur ganz schnell sage, diese schwarzen Punkte hier zeigen an, ob eine Zelle aktiv ist. Diese roten Zellen haben wir im Rattenhirn gesehen, waren irgendwie nie aktiv, bis dann ein Kollege mal sich dieses Gehirn angeguckt hat, wo viel weniger von diesen schwarzen Punkten im Gehirn waren, viel weniger Aktivität, aber diese roten Zellen haben auf einmal richtig losgelegt. Will jemand raten, was der Unterschied zwischen diesen beiden Gehirnen war? Das ist ein Vortrag über Schlaf. Diese Zellen sind schlafaktiv. Also nur im Schlaf aktiv. Und ich wollte wissen, ob die vielleicht was mit der Sanduhr zu tun haben. Und ich habe den Ratten Schlafmittel gegeben, sodass sie auf jeden Fall geschlafen haben. Aber die eine Gruppe Ratten waren müde, als sie schlafen gegangen sind. Also Sanduhr war voll. Die andere Gruppe Ratten war nicht müde, Sanduhr war leer. Und dann waren die auch nicht aktiv. Das heißt, diese Zellen sehen die Sanduhr. Wenn wir die Sanduhr finden wollen, müssen wir jetzt einfach Schritt für Schritt gucken, was die Eingänge dieser Zellen sind, wo die hinführen und dann unweigerlich, sie kann das nicht mehr entkommen, wir werden sie finden. Das ist natürlich das, was wir als nächstes machen wollen. Schlaf-Apps, nur ganz kurz sagen, die haben keine gute Qualität, also ich habe das nur eingeschoben, weil ich da ständig nach gefragt werde. Es gibt keins, das als Medizinprodukt zugelassen ist und diese aufwendigen Studien vorweisen würden, dass sie wirklich funktionieren. Was wir aber wissen, und wenn mal welche getestet werden, kommt normalerweise raus, dass sie ziemlich murk sind, also von Schlaflaboren. Und was wir außerdem wissen, ist, dass Schlaf sehr empfindlich für Placebo-Effekte ist, in beide Richtungen, in gut und schlecht. Und es gab eine Studie, wo die Leute an so eine Schlaf-App angeschlossen haben. Sie haben denen aber nicht das echte Ergebnis gegeben, sondern ein zufällig gewürfeltes Ergebnis, das entweder gesagt hat, du hast sehr gut geschlafen oder du hast sehr schlecht geschlafen. Und wenn man den Leuten, die gesagt bekommen haben, sie hätten schlecht geschlafen, wenn man die später testet mit diesem Fragebogen, wie kaputt bist du, wie gut ist deine Aufmerksamkeit, die auch zur Diagnose von Schlaflosigkeit benutzt werden, kommt raus, die haben eine viel stärkere Schlaflosigkeit. Also nur durch diese falsche Information dieser App, die ihnen sagt, sie hätten schlecht geschlafen, haben sie einen viel stärkeren Leidensdruck durch die Schlaflosigkeit, also viel stärkere Symptome. Deswegen würde ich von denen abraten, also weil die nicht helfen und potenziell schädlich sind. Was hilft jetzt wirklich, wenn man nicht schlafen kann, aber gerne würde? Schlaftabletten auf keinen Fall als Therapieoption sehen, weil die mehr Schaden als Nützen. Also man kann sie kurzfristig benutzen, aber nicht als Therapieoption. Was nützt, ist Schlafhygiene. Zum Beispiel, dass man im Bett nur schläft und nichts anderes macht. Fast nichts anderes. Sex ist erlaubt. Aber sonst nichts, kein Alkohol gucken, kein Fernsehen gucken, kein Buch lesen, das macht man alles auf der Couch und danach geht man ins Bett zum Schlafen. Wachmachende Substanzen wie Koffein oder Nikotin vermeiden, Alkohol meiden, weil das auch den Schlaf durcheinander bringt. Leute, die das machen, das hilft schon sehr vielen Leuten sehr stark. Da gibt es noch andere Tipps, die zur Schlafhygiene gehören, wie zum Beispiel jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen gehen, abends nicht mehr arbeiten und dann sofort ins Bett gehen. Wer dazu mehr wissen will, den verweise ich auf die Homepage der DGSM, Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin. Die haben da verschiedene Flugblätter und Informationen drüber. Wenn das nicht reicht und jemand ernsthafte Insomnie hat, das beste Mittel, das wir heute haben, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Das Schöne daran ist, dass es keine Nebenwirkung hat, es ist kein Medikament, sondern einfach eine psychologische Therapie, die nachweislich funktioniert. Wenn man nicht die klassische Insomnie, also die Schlaflosigkeit hat, sondern andere Probleme wie Restless Legs, wo man einfach, wenn man sich gerade entspannt, hat man plötzlich das Bedürfnis, die Beine zu bewegen und deswegen schläft man nicht ein, weil immer, wenn man gerade einschlafen will, hat man das schon wieder. Dann hilft das natürlich nicht weiter, aber dazu haben wir eine Selbsthilfegruppe, die hier gekommen ist. Da würde ich Ihnen empfehlen, sich das da mal anzugucken. Und noch ein Wort zu Tierversuchen, das habe ich mir angewöhnt, bei Vorträgen immer zu erwähnen. Auch wo ich das nicht explizit dazu gesagt habe, die allermeisten Erkenntnisse, die wir in dem Gebiet Schlafforschung und Rhythmusforschung haben, haben in Tierversuchen angefangen und wir hätten sie heute ohne Tierversuche nicht und die wurden an den Menschen nur bestätigt. Und was ich heute erwähnt habe, ist die molekularen Mechanismen der inneren Uhr, Schlafhomöostase oder dass Schlafmangel und Plaques wirklich kausal zusammenhängen. Das nur, falls Ihnen das nächste Mal in der Fußgängerzone jemand ein Flugblatt in die Hand drückt, wo steht, Tierversuche hätten keinen wissenschaftlichen Wert. Das ist nicht der Fall. Die ethische Betrachtung kann man gesondert davon machen, aber sie sind wissenschaftlich sehr, sehr hilfreich. Falls jetzt jemand von Ihnen eingeschlafen ist, gönne ich es Ihnen. Schlaf ist sehr gesund. Ich möchte mich natürlich bedanken bei den Instituten, an denen ich Postdocs gemacht habe, SRI in Kalifornien, DZNE in Bonn und die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die mir Geld dafür gegeben hat. Vielen Dank.